SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Bislang haben die EU-Sanktionen gegen Russland dessen Krieg gegen die Ukraine nicht gestoppt. Aber die EU versucht's weiter, bereitet gerade ein neues Sanktionspaket vor. Es wird das 19. Das hat die Außenbeauftragte Kallas nach einer Videokonferenz mit den Außenministern der EU-Staaten angekündigt. Mit Blick auf das Treffen der Präsidenten der USA und Russlands fordert die EU eine klare Abfolge in möglichen Verhandlungen, berichtet unser Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Russland müsse als erstes einem bedingungslosen Waffenstillstand zustimmen, der international überwacht werden müsse, mit, wie es heißt, eisernen Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Erst dann könne über alles Weitere verhandelt werden. Die Abfolge der Schritte sei wichtig. Das Existenzrecht der Ukraine als souveräne Nation sei ebenso bedroht wie die Sicherheit Europas. Über das geplante Treffen zwischen Trump und Putin am Freitag verliert die EU-Außenbeauftragte kein Wort. Die Ukraine habe die volle Unterstützung der EU in jeder Beziehung, militärisch, finanziell und als Kandidatin für einen EU-Beitritt.
Am Freitag wollen die Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Wladimir Putin, also miteinander reden. Trump, der selbst erklärte Dealmaker, hängt die Erwartung schon mal sehr niedrig, dass Putin nach dem Treffen seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden wird. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Ich werde kein Abkommen machen, so Trump vor Journalisten im Weißen Haus, denn das sei nicht seine Aufgabe. Allerdings wolle er den besten Deal sehen, der für beide Seiten erzielt werden könne. Zum erwarteten Verlauf des Treffens sagte der Präsident, es könne gut werden, aber auch schlecht. Putin werde er sagen, dass dieser den Krieg beenden müsse. Kritik übte Trump am ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Dass dieser keinen Teil des ukrainischen Staatsgebietes an Russland abgeben wolle, habe ihn, Zitat, ein bisschen gestört. Schließlich werde es irgendeinen Gebietstausch geben. Trump versprach, direkt im Anschluss des Gipfels mit Selenskyj und den europäischen Staats- und Regierungschefs zu telefonieren. Als nächstes werde es dann ein Treffen von Selenskyj und Putin geben oder ein Dreiertreffen. Trump wörtlich, ich werde da sein, wenn sie es brauchen. Auf jeden Fall könne er sich ein Szenario vorstellen, in dem die USA und Russland ihre Handelsbeziehungen normalisieren, sollte der Gipfel gut verlaufen.
Die USA haben die angedrohten Strafzölle gegen China nochmal verschoben, diesmal um 90 Tage. Das hat Präsident Trump verkündet. Aus Washington berichtet Anne Schneider.
Ohne diesen Aufschub wäre eine Regelung in Kraft getreten, nach der ein Aufschlag von 145% auf chinesische Importe in die USA gegolten hätte. China hatte angekündigt, dann 125% für US-Einfuhren zu erheben. Beide Seiten hatten bereits im Mai bilaterale Gespräche zu den Strafzöllen aufgenommen und diese zunächst für 90 Tage ausgesetzt. Diese Frist ist nun bis Mitte November verlängert worden. Eine Verschiebung, die auch für das Weihnachtsgeschäft in den USA wichtig ist.
Weiter wird in Deutschland über die Exportbeschränkung für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel diskutiert. Jetzt hat Außenminister Wadephul bekräftigt, die Entscheidung von Kanzler Merz sei richtig und angemessen. Das hat der CDU-Politiker im ZDF gesagt.
Ich war in der letzten Woche in Israel, um klar zu sagen, Israel muss jetzt seine Linie korrigieren. Die humanitäre Situation in Gaza ist untragbar. Und nachdem diese spezifische Entscheidung des Kabinetts gefallen ist, musste es auch ein politisches Signal aus Deutschland geben. Das ist sehr eingegrenzt, das ist sehr klar auf diese Frage fokussiert. In allen anderen und in allen entscheidenden Fragen stehen Deutschland und Israel sehr eng zusammen.
Gemeint ist die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts, die Stadt Gaza einnehmen zu wollen. Daraufhin hatte Kanzler Merz angekündigt, dass er bestimmte Rüstungsgüter nicht mehr nach Israel liefern lassen will. Das hat in Teilen von CDU und CSU Kritik ausgelöst. In Spanien kämpfen Feuerwehrleute gegen immer neue Waldbrände. In der Nähe der Küstenstadt Tarifa ist wieder ein Feuer ausgebrochen und mehr als 2000 Menschen wurden deswegen in Sicherheit gebracht. Von dort berichtet Marc Hoffmann.
Starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Erst in der vergangenen Woche hatte es in der Urlaubsregion bei Tarifa in Andalusien gebrannt. Daraufhin mussten im Gebiet La Peña mehrere Hotels und Campingplätze geräumt werden. Derzeit sind in weiten Teilen der iberischen Halbinsel Feuerwehrleute wegen immer neuer Waldbrände gefordert und seit Tagen im Dauereinsatz. Am Abend brach auch nördlich der Hauptstadt Madrid in der Gemeinde Tres Cantos ein großflächiger Vegetationsbrand aus. Die Polizei evakuierte zwei Wohnsiedlungen Siedlungen in der Nähe des Brandortes. Mindestens 2 Menschen wurden verletzt, darunter ein Mann mit schwersten Verbrennungen. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster zu schließen. Der beißende Brandgeruch war selbst im Madrider Zentrum deutlich wahrzunehmen. Weiter angespannt bleibt auch die Lage im Nordwesten Spaniens. Das Feuer, das am Wochenende in Kastilien-León im Bereich des UNESCO-Naturparks Las Medulas ausgebrochen war, ist weiterhin nicht unter Kontrolle.
Auch in Italien, Frankreich, Albanien und der Türkei gibt es derzeit in vielen Regionen teils heftige Waldbrände. Immer mehr Menschen, die Unterhalt für ihre Kinder zahlen müssten, machen das nicht. Deswegen muss der Staat immer mehr mit einem Vorschuss einspringen. Dafür haben Bund und Länder im vergangenen Jahr rund 3,2 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Elternteile gezahlt. Das ist gut eine halbe Milliarde mehr als im Jahr davor, berichten die Funke-Zeitungen. Alleinerziehende Mütter und Väter können einen Unterhaltsvorschuss beantragen, wenn der andere Elternteil keinen oder nur unregelmäßig Unterhalt zahlt. Der Staat kann sich das Geld von den säumigen Elternteilen zurückholen. Was meist aber nicht passiert, so auch im vergangenen Jahr. Da bekam der Staat nur rund 17% des ausgelegten Geldes zurück. Union und SPD wollen mehr Druck auf unterhaltspflichtige Elternteile machen. Darauf haben sie sich in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Und es gibt zu wenig Geld für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Das beklagt der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg und sagt, der Geldmangel könne dazu führen, dass Angebote eingeschränkt oder Elternbeiträge erhöht werden müssten, auch wenn immer mehr Menschen Hilfe brauchen. Aus Stuttgart Knut Bauer.
Besonders betroffen seien Jugendliche, die ohnehin wenig Unterstützung im Alltag hätten, kritisiert der Verband. Trotz knapper Kassen müsse die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen weiter ausreichend finanziert werden. Wie das baden-württembergische Sozialministerium auf SWR-Anfrage mitteilt, sind für 2025 und 2026 von Landesseite jeweils 19 Millionen Euro an Fördermitteln für Jugenderholung und außerschulische Jugendbildung vorgesehen. Unterdessen hat die Zahl von Kindeswohlgefährdungen laut Statistischem Landesamt mit 1268 Fällen im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Die Zahl habe sich in gut 10 Jahren mehr als verdoppelt.
Bis zu 38 Grad sollen es morgen werden und wegen dieser aktuellen Hitzewelle bittet das Deutsche Rote Kreuz darum, jetzt auch obdachlose Menschen im Blick zu behalten. Denn für die können die hohen Temperaturen schnell gefährlich werden. Warum? Das erklärt Tim Seinisch.
Obdachlosen fehlen im Sommer genau die Dinge, die wir Menschen dann am dringendsten brauchen. Zum Beispiel sauberes Wasser und ein Raum zum Runterkühlen. Das Deutsche Rote Kreuz warnt, Hitze könne für Wohnungslose genauso tödlich sein wie Kälte. Deshalb gibt das DRK Tipps, wie jeder helfen kann. Dazu zählt zum Beispiel einfach mal eine Flasche Wasser zu verschenken, gern auch in Trinkflaschen, die am Brunnen wieder aufgefüllt werden können. Eine Sonnencreme, eine Sonnenbrille oder ein gekühlter Snack könnten Obdachlosen ebenfalls sehr helfen. Wer auf der Straße eine Person findet, die erschöpft ist, verwirrt ist oder sehr rote und trockene Haut hat, soll außerdem nicht zögern und die 112 wählen.
Die Ahr soll in Bad Neuenahr-Ahrweiler mehr Platz bekommen. Gut 7.500 Kubikmeter Erde werden dafür ab September im Uferbereich weggebaggert, so die Stadtverwaltung. Das soll das Risiko von Überschwemmungen deutlich reduzieren. Die Bauarbeiten finden im Bereich der Bachheimer Brücke statt. Ein Fuß- und Radweg wird deswegen umgeleitet. Die Arbeiten werden vermutlich zwischen 3 und 6 Monaten dauern. Nach nur 2 Spieltagen hat Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim seinen Trainer Dominik Glavogger entlassen. Der Verein nannte als Gründe Entwicklungen in den vergangenen Wochen und dass es sportlich nicht vorangehe. Der Österreicher hat mit der Mannschaft in den ersten beiden Spielen nur einen Punkt geholt. Den Trainerposten hatte Glavogger seit April. Die deutschen Hockeyfrauen haben ihr 2. Gruppenspiel bei der EM verloren. Gegen die Rekordsiegerinnen aus den Niederlanden stand es am Ende in Mönchengladbach 1:5. Kapitänin Linnea Weidemann war nach dem Spiel nicht zufrieden. Woran es lag, konnte sie aber nicht erklären.
Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen fragend angeguckt. Ja, vielleicht waren wir zu aufgeregt vor dem Spiel, vielleicht hatten wir zu viel Respekt. Ich weiß es nicht, vielleicht haben wir es auch einfach verpennt.
Ob es die deutschen Frauen ins Halbfinale schaffen, entscheidet sich im letzten Gruppenspiel morgen Abend gegen Irland.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Ein überaus sonniger Dienstag wird das. Über den Bergen können sich nur ein paar wenige Wolken bilden. Dabei wird's heiß. 30 Grad gibt's heute in der Eifel, im Westerwald und im Hunsrück. Und 36 Grad maximal im Markgräflerland, im Breisgau und in Südbaden. Morgen dann wieder viel Sonne und dann sogar bis 38 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Am Freitag wird die neue Bundesregierung genau 100 Tage im Amt sein. Daher schauen wir uns in dieser Woche etwas genauer an, wie es bislang so läuft. Wo gab es erste Entscheidungen, wo gab es Schwierigkeiten und wo gab es vielleicht sogar Zoff? Union und SPD wollen in dieser Koalition vieles anders und besser machen als die Ampel, die ja vorzeitig gescheitert ist. Spürbar ist das auch bei der Sprache der Regierungspolitiker. Begriffe wie Tempo, Booster, Turbo, das soll Aufbruch und Dynamik signalisieren. Dagmar Pepping aus Berlin.
Friedrich Merz und Lars Klingbeil.
Ich will es sehr deutlich sagen.
Ich sage hier sehr klar.
Der Kanzler von der Union und der Vizekanzler von der SPD.
Deutschland bekommt eine handlungsfähige und eine handlungsstarke Regierung.
Wir gehen jetzt das an, was jahrelang in unserem Land vernachlässigt wurde.
Zwei Politiker, zwei Parteien und eine Koalition, die versucht, mit ihrer Sprache Energie und Tatendrang zu zeigen.
Investitionsbooster,
Bauturbo,
Tempo, Technologie und Toleranz. Daran können Sie mich messen.
Sie tut sich ganz besonders hervor bei der sprachlichen Verpackung von Politik. Bauministerin Verena Huberts. 37 Jahre, eine ehemalige Unternehmerin und Start-up-Gründerin.
Keine Aufgabe erfüllt mich so sehr mit Freude, wie als Ihre Bauministerin dafür zu sorgen, dass die Bagger in diesem Land wieder rollen.
Tempo, Turbo, Booster. Solche Geschwindigkeitsbegriffe nutzen Wirtschaftsmanager schon lange, sagt Christine Cook, Co-Leiterin der Arbeitsstelle für linguistische Gesellschaftsforschung an der Universität Magdeburg. Die Politik folgt diesem Beispiel.
Und dann gibt es auch noch solche Superlativmetaphern wie die Superabschreibung.
Egal, ob es um Wirtschaft, Sicherheit oder Migration geht. Überall werde sehr viel Krisenkommunikation betrieben.
Wir befinden uns quasi permanent in einem Ausnahmezustand dadurch. Und können uns eigentlich gerade keine Zeit lassen. Das ist das, was dadurch andauernd kommuniziert wird. Unabhängig davon, ob das der Fall ist oder nicht.
Beispiel Migration. Innenminister Alexander Dobrindt. Der CSU-Politiker ist bekannt für prägnante Sprachbilder.
Die Migrationswende wirkt. Die Zahlen gehen zurück. Wir senden aus Deutschland die richtigen Signale in die Welt. Wir machen aus der Migrationswelle eine Migrationswende.
Von der Welle zur Wende. Führung durch möglichst klare Sprache, das scheint sich Friedrich Merz vorgenommen zu haben. Im Zusammenhang mit den Angriffen Israels auf den Iran übernimmt der Kanzler die Wortwahl seiner Interviewerin. Und zwar ganz bewusst.
Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.
Das ist eine ganz große Eindeutigkeit, die Friedrich Merz an dieser Stelle produziert. Und erst die Interviewerin hat dann im nächsten Schritt nach dem Völkerrecht gefragt.
Sagt die Sprachwissenschaftlerin Christine Cook. Hätte Olaf Scholz als Bundeskanzler in Interviews auch so formuliert wie sein Nachfolger? Schwer vorstellbar. Klare Sprache als Erfolgsrezept, so wie bei Verteidigungsminister Boris Pistorius im aktuellen Deutschlandtrend der ARD erneut die Nummer 1 auf der Beliebtheitsskala der Bundespolitiker.
Das Tempo der Krisen verlangt auch von uns ein neues Tempo.
Politische Kommunikation in Zeiten der Dauerkrisen. Der Vizekanzler versucht es mit etwas mehr Pathos.
Es ist eine Zäsur und wir leben in wahrlich historischen Zeiten. Wir tragen Verantwortung für unser Land, für unsere Zukunft.
Kurze, klare Sätze beim Regierungschef.
Wir machen es, meine Damen und Herren.
Geholfen bei den Beliebtheitswerten hat diese Form der Politikvermittlung bisher nicht. Die schwarz-rote Regierung verharrt im Umfragetief.
Die 100-Tage-Bilanz der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD. Unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Morgen früh zwischen 6 und 9 berichten wir darüber, wie es um den Zusammenhalt in dieser Koalition aussieht.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Lebenslange Haft für den Messerattentäter vom Mannheimer Marktplatz. Das hat die Bundesanwaltschaft letzte Woche gefordert. Heute haben im Prozess die Nebenkläger und ihre Vertreter das Wort. SWR-Reporter Patrick Fiegei.
Es sind zahlreiche Nebenklägerinnen und Nebenkläger, die im Prozess auftreten. Im Zentrum steht dabei die Familie des getöteten Mannheimer Polizisten Ruven Lauer sowie der Islamkritiker Michael Stürzenberger, dem der Angriff zunächst galt. Einer der Anwälte der Familie Lauer gab bereits an, über die Forderung der Bundesanwaltschaft hinausgehen zu wollen. So solle nicht nur eine lebenslange Haftstrafe, sondern auch eine anschließende Sicherungsverwahrung gefordert werden, hieß es. Ende der Woche haben dann die beiden Verteidiger des Angeklagten das Wort. Ein Urteil soll voraussichtlich am 16. September fallen. Einen Tag zuvor soll Sulaiman A. noch einmal das Wort erhalten. Das teilte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Stuttgart mit.
Heute Abend, in der kommenden Nacht, regnet es wieder Sternschnuppen. Die Perseiden sind immer noch unterwegs. In der Eifel bietet die Astronomische Vereinigung am Hohen List in Schalkenmähren angemeldeten Besuchern etwas an, gemeinsam nämlich nach Sternschnuppen Ausschau zu halten. Aus dem SWR-Regionalbüro Gerolstein berichtet Anna-Karina Blessmann.
Jedes Jahr Mitte August kreuzt die Erde die Flugbahn des Kometen Swift-Tuttle. Der Komet verliert Staubteilchen, die in der Atmosphäre aufglühen und als Sternschnuppen zu sehen sind. Die meisten werden nach Angaben der AVV allerdings vom im Moment noch hellen Mond überstrahlt. Das werde auch noch die nächsten Jahre zur Zeit der Perseiden so bleiben. Statt der etwa 100 Sternschnuppen, die tatsächlich pro Stunde vorbeiziehen, könne man so nur etwa die 10 hellsten sehen. Am besten, wenn man sich auf einen Hügel Richtung Nordosten legt und mit bloßem Auge, nicht mit einem Fernglas, in den Himmel sieht. Fotos gelingen demnach am ehesten mit Stativ und einer langen Belichtungszeit.
Heute Abend findet in Basel das offizielle Rheinschwimmen 2025 statt und die Bedingungen könnten kaum besser sein. Bei über 20 Grad Wassertemperatur und über 30 Grad in der Luft begeben sich um 18 Uhr tausende Menschen gemeinsam in den Rhein und lassen sich dann bis zu 3 Kilometer durch die Basler Altstadt treiben. Tipps dazu von SWR-Reporterin Ann-Sophie Galli.
Man kann einfach spontan mitmachen. Genauso machen es nämlich jedes Jahr etwa 4.000 bis 5.000 Schwimmerinnen und Schwimmer. Auch Leute aus Südbaden. Wichtig ist vor allem, dass man gut schwimmen kann. Denn der Rhein hat ja eine ordentliche Strömung. Auch Wasserschuhe sind empfehlenswert gegen Schnittverletzungen. Und vielleicht nimmt man seinen Wickelfisch mit. Das ist ein wasserdichter Kleiderbeutel mit Kultstatus in Basel. Aber Achtung, den Beutel nur festhalten, niemals um den Körper binden. Das kann nämlich gefährlich werden und zu Unfällen führen, warnt die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft.
Und was leider sein muss, noch eine Warnung. In Basel sind Lebensretter dabei, können Leuten helfen, die im Rhein in Not geraten. Ansonsten bitte, bitte nirgendwo im Rhein schwimmen gehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In der Hauptstadt könnte sich heute vieles um das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel drehen oder um die Milliardenlücken im Staatshaushalt oder um die Nachwehen des Falls Brosius Gersdorf. SWR Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems befürchtet allerdings, dass anderes im Fokus stehen wird.
Seit gestern hat das politische Berlin, wie manche es gerne nennen, nur noch ein Thema. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Fernsehmoderator Jörg Pilawa sind ein Paar. Nein, doch. Echt? Und da zeigt sich mal wieder, dass das politische Berlin oft einfach nur ein sensationslüsternes Klatsch-Berlin ist. Und Julia Klöckner selbst dürfte das wohl auch ganz gelegen kommen. Schließlich lenkt ihr junges Glück davon ab, dass sie am Sonntag beim CDU-Sommerfest in Koblenz auftritt. Was an sich auch gar kein Skandal wäre, wenn eben dieses Sommerfest nicht auf dem Firmengelände von Frank Gotthardt stattfinden würde. Der Multimillionär Frank Gotthardt, der das rechtspopulistische Krawallmedium News finanziert. Dass es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, das gegen Migranten hetzt und, da wären wir wieder bei Frauke Brosius-Gersdorf, auch gerne mal Verfassungsrichterkandidatinnen diskreditiert. Und damit den öffentlichen Diskurs an den rechten Rand zerrt. Dank der Millionen von Frank Gotthardt. Mit so jemanden als Bundestagspräsidentin also den Sommer feiern? Anscheinend kein Problem für Julia Klöckner. Oder, um es für den Boulevard zu formulieren, was Jörg Pilawa wohl über die Kontakte seiner Julia Klöckner denkt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.